erstmal stelle ich mich vor, ich bin Pierre Bullwitz und ich arbeite in Bielefeld beim Uniradio und bin hier für den Sport zuständig und habe jetzt im Zug deiner Buchveröffentlichung die Möglichkeit bekommen, ein bisschen mit dir über das Buch zu sprechen. Und das wollte ich jetzt gerne wahrnehmen.
Ja, ich sehe schon einen Patriots-Avatarer. Patriots-Fan?
Ja.
Heieiei.
Wieso heieiei?
Ja, Patriots-Fan ist doch wie Bayern-Fan. Das darf man doch fast gar nicht mehr sagen heute.
Ja, also ich bin halt zum Football gekommen mit einem AFC-Championship-Game zum Super Bowl 2014. Da habe ich halt zum allerersten Mal Football geguckt und mein Kumpel hat mir die Regeln richtig erklärt. Und dort hat ein gewisser Tom Brady mich ein bisschen verzaubert, muss ich ehrlich sagen. Und seitdem drücke ich den Patriots die Daumen und ja.
Du, es sei dir verziehen. Nein, die Patriots sind ja auch irgendwie ein leichtes Team, das zu mögen, weil werden oft gezeigt und sind ziemlich erfolgreich.
Ja, das stimmt. Also es ist halt, das ist so meine persönliche Komponente, aber ich muss es halt auch immer wieder erklären. Ne? Also wenn ich auch dann irgendwie durch die Stadt laufe oder mit mich in Leuten treffe und ich habe meine Patriots-Cap auf, werde ich gesagt, Mensch, ist ja wie Bayern-Fan.
Genau.
Vor allem, weil ich eigentlich vom Fußball komme und da ein Team unterstütze, also mein lokales Team Arminia Bielefeld, die halt in den Niederungen der zweiten Bundesliga verschwinden, dass da halt quasi genau andersrum ist.
Arminia?
Ja.
War da nicht mal Ewald Lien bei Arminia?
Ja, das hast du richtig. Also Ewald Lien ist bei uns schon, hat diesen Legendenstatus, vor allem nachdem er, glaube ich, Ende der 70er Jahre einmal den Oberschenkel aufgeschlitzt bekommen hat.
Ja, ich erinnere mich.
Ne, und dementsprechend, der war auch mal Trainer bei uns und genießt aber immer noch diesen Legendenstatus, egal was er für uns gemacht hat. Mittlerweile ist er bei St. Pauli untergekommen.
Ich weiß, ich bin noch im Bilde.
Ja, ne, ich merke schon, du interessierst dich nicht nur für Football.
Nee, nicht nur Football.
Dann jetzt die Idee, wie wir über das Buch sprechen. Ich habe leider noch kein Exemplar von deinem Buch.
Wie bitte?
Ja, ich habe ja mit der Presseabteilung, mit Frau Schreiber gesprochen, die sagte halt, es gibt keine Rezensionsexemplare, weil das Ding so durch die Decke gegangen ist.
Ja, es gibt nirgendwo. Leute, Freunde schreiben mir her aus Köln, München, hey, ich wollte dein Buch kaufen, bin in die Bücherei gegangen, ist nicht mehr zu bekommen, ich muss 2 Wochen warten.
Ja, und genauso ich, und deswegen werde ich jetzt ein paar Fragen zu einem Buch stellen, die vielleicht auch ein bisschen nicht ganz so fundiert sind, aber ich habe es halt nicht gelesen. Ich muss halt mit dem arbeiten, was ich dazu gefunden habe. Ne?
Okay.
Einfach nur für dich so vorab, schon mal als Info.
Alles klar.
Ja, dann wäre so die erste Frage, die auch so ein bisschen typisch ist. Du ja als, sag mal, als Football-Trainer und auch jetzt als der fürs Fernsehen arbeitet. Wie kommen wir dann auf die Idee, irgendwann so ein Buch zu schreiben?
Das kommt, indem Frank Buschmann einem fast in der Sendung live dazu zwingt und sagt, hey Coach, schreib doch mal ein Buch, du hast so viel erlebt. Also ich glaube, das fänden die Fans toll. Ja, und dann schreiben die Fans auch noch, die sind ja alle sehr involviert, was Social Media betrifft, sagen, Mensch, das wäre echt interessant, das fänden wir cool. So, und so beginnt dann sowas. Und dann macht man sich ein bisschen Gedanken darüber, was könnte in diesem Buch stehen. Das geht dann ziemlich schnell, weil ich habe ja Gott sei Dank doch eine Menge erlebt. Und dann, ehe man sich versieht, ist das Buch fertig.
Und wenn du jetzt diesen Prozess angestoßen hast, wer hat dich denn beim Schreiben so unterstützt und wie lange dauert es so von der ersten Idee, was man machen will, bis so ein Manuskript wirklich fertig ist?
Also ich hatte das Glück und das Privileg, dass das Buch habe ich ja nicht alleine geschrieben, sondern mit Björn Jensen zusammen. Mhm. Und Björn Jensen ist ein unglaublicher Co-Autor. Also das war schon eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit. Ich kannte Björn schon vorher durch Boxen, weil er hat ja das Buch mit Fritz Dunek geschrieben. Ja, das hat natürlich, wir waren uns sympathisch, ich wusste, was er kann. Er ist ja auch beim Hamburger Abendblatt und für mich stand es dann außer Frage, dass, wenn ich ein Buch schreibe, dass ich das mit Björn Jensen mache. Und wir haben uns dann hingesetzt, nachdem wir uns mit dem Verlag einig waren, das passiert. Und dann ging das eigentlich ziemlich schnell, weil wir sind beide sehr strukturiert und dann macht man sich einen Gameplan. Und dann ging es nach dem Super Bowl los im Februar und dann war es Februar, März, April, Mai, Juni. Nach 5 Monaten war es fertig.
Das ist relativ flott für so ein Buch, um was zusammenzutragen. Du hast ja gesagt, du hast viel erlebt. Erwartet die Leute in deinem Buch auch wirklich so eine wirklich persönliche Anekdoten oder erklärst du wirklich nur den Footballsport oder ist es so eine Mischung aus beidem?
Na, ich wollte auf keinen Fall ein Football-Fachbuch schreiben, weil davon gibt es viele, das könnte ich sicherlich auch, aber das ist nicht, oder meiner Meinung nach, das ist nicht das, was ich mit diesem Buch erreichen wollte. Ich wollte eigentlich den Menschen da draußen, die sich so für diesen Sport interessieren und sich so in diesen Sport verliebt haben, eigentlich mal die Geschichte erzählen, wie ich mich in diesen Sport verliebt habe und wie ich dort hängen geblieben bin, genau wie sie vorm Fernseher ja hängen bleiben und was ich dann mit dieser Liebe sozusagen erlebt habe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Buch erfolgreich ist, weil ich jetzt nicht über trockene Statistiken und ja, die graue Theorie des Sports schreibe. Das würden die Geeks würden es lesen, fänden es cool, aber ich sag mal, die große Masse der Leute, die am Fernseher sitzen jeden Sonntag, die 300.000-400.000 Menschen, die wollen wissen, was hat den begeistert, sich da in diesem Sport beruflich zu tummeln, wie ist er da hingekommen? Und ja, das ist das Gleiche, was mich begeistert. Cool, dass das jemand von uns hier aus Deutschland mal auch da drüben erlebt hat. Das war so ein bisschen meine Motivation zu sagen, ich schreibe ein Buch. Also kein Fachbuch, sondern mehr über die Faszination Football, NFL.
Es gibt ja viele Sachen, die einen an diesem Sport faszinieren können. Mich zum Beispiel persönlich, der auch als der selber Fußballtrainer ist, fasziniert mich die taktische Komponente an diesem Sport ungemein. Also, dass es halt irgendwie so und so viele Spielzüge gibt. Es gibt ein ganzes Playbook, wo sich Leute Gedanken machen. Was ist denn so deine Faszination für diesen Sport? Was ist so der Hauptpunkt, der sagt, deswegen ist Football geil? Oder kannst du das gar nicht so verallgemeinern?
Doch, also man kann es nicht jetzt in einem Satz zusammenfassen, aber ich versuche es mal so kurz wie möglich. Also die Kombination aus dem physischen Part, wo du wirklich, du vereinigst ja alle, sag ich mal, alle Arten von Athleten, groß, kräftig, Kraft, also Gewichtheber, Olympioniken, Weitspringer, Hochspringer, Sprinter, das vereinigst du alles in diesem Sport, weil du brauchst ja für die verschiedenen Positionsgruppen immer eine andere Art von Athleten. Oder diese Athletik und dann der physische Part, dieses Jagen und Erlegen oder das Beschützen des Quarterbacks, das ist eine Faszination, die es für mich ausmacht. Und dann natürlich der taktische Teil an diesem Sport, der was Schachähnliches hat, der ist natürlich in Kombination mit der Physis, ist das eine Kombination, die es sonst auf diesem Planeten in keinem Sport gibt. So, das ist das, was für mich so den Reiz ausmacht als Trainer.
Und wenn jetzt Leute dieses Buch in die Hand nehmen, die mit Football noch nie was zu tun gehabt haben, meinst du, die würden auch verstehen, warum dieser Sport gerade in Deutschland so einen Hype erlebt? Oder würdest du sagen, es ist wirklich nur für Leute, die vom Sport schon gepackt sind?
Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute, die noch nie mit Football zu tun gehabt haben und dieses Buch in die Hand bekommen, dass sie es in die Hand nehmen, lesen werden und sagen, das ist eine coole Story, wie der da hingekommen ist. Und das finde ich interessant und die Faszination kommt, glaube ich, in diesem Buch auch rüber. Ansonsten würden es nicht so viele kaufen, würde ich jetzt mal behaupten. Und dass sie darüber dann halt auch sich motiviert fühlen zu sagen, ich gucke mir das mal am Sonntag an, was die da so bei ProSieben Max so machen.
Jetzt bist du ja nicht nur Kommentator und auch Buchautor, sondern ein Begriff, der auch immer öfter auftaucht, ist der sogenannte Social Media Influencer. Du teilst ja dein Leben, was du so bei RAN.fm so machst, relativ offen mit den Leuten. Das heißt Facebook Live. Ja,
mein Privatleben nicht.
Nein, das Privatleben nicht, aber halt alles, was den Footballsport betrifft, das teilst du mit uns. Mit Instagram Stories, mit Facebook Live Geschichten vor der Sendung und halt morgens immer den Hangover quasi, der da morgens um 9 immer.
Da ist jemand im Bilde.
Ja, ich häng jeden Sonntag vorm Fernseher und bin auch dann, ich folge dir halt auch auf den sozialen Medien und sehe es halt auch immer. Und dementsprechend würde ich diesen Social-Media-Influencer-Begriff auch irgendwie unterstreichen. Gab es denn schon Feedback von diesen Hardcore-Fans von Instagram, von Facebook zu dem Buch? Und wie wichtig ist denn dieses Feedback überhaupt, was die Fans dazu sagen?
Feedback gab es in Massen. Das war ja unglaublich. Also ich hätte das gar nicht so erwartet, weil ich dachte tatsächlich, es gibt ja so einen gewissen Stamm an Fans, vielleicht werden da ein paar dieses Buch kaufen, aber dass es jetzt so einschlägt, hätte ich nicht gedacht. Und das Feedback ist überwältigend, weil ich kriege hunderte von Nachrichten und Kommentare. Ich meine, die sind ja öffentlich, kann man ja auch alle lesen. dass Menschen dieses Buch kaufen und dann seit 10 Jahren nichts mehr gelesen haben. Dieses Buch haben sie sich jetzt mal gekauft und in einem Rutsch in 8 Stunden in der ganzen Nacht durchgelesen und waren begeistert. So, das ist natürlich, das bestätigt dann dieses, sag ich mal, das Gefühl und die Motivation, die man hatte, als man dieses Buch in Angriff genommen hat. Weil das wollte ich damit bezwecken. Ich wollte meine Leidenschaft und meinen Weg mit diesem Sport, den wollte ich niederschreiben, um anderen ja zu zeigen, hey, so bin ich dazu gekommen, so stellt sich für mich die Faszination für diesen Sport dar. Und es geht so vielen Leuten genauso wie mir. Und das ist die Bestätigung.
Nun reden wir ja sehr oft, also redet ihr sehr viel über NFL und das, was in Amerika passiert. Wie siehst du denn die deutsche Football-Szene? Siehst du da auch quasi, dass dieser Hype, der durch Ran NFL darüber schwappt, dass quasi die deutsche Football-Szene auch davon profitiert und wächst?
Die profitiert garantiert davon, schon einfach aus dem Grunde, dass Kinder im Alter von 10 bis 18 in die Vereine laufen und sagen, ich will das auch mal versuchen. Also der deutsche Football profitiert davon. Natürlich kann man jetzt sagen, jemand aus der GFL, ein GFL-GM wird sagen, ja, aber davon haben wir ja nichts. Wir haben jetzt nicht mehr Sponsoren oder mehr Einnahmen. Oder nur wenig 100 mehr Zuschauer. Also wir merken das jetzt nicht eminent sofort, aber mittel- und langfristig wird der Football in Deutschland davon profitieren, weil sie mehr Mitglieder bekommen, die Vereine, der Verband. Und wir werden auch mittel- und langfristig irgendwann mal wieder mehr NFL-Spieler haben, Deutsche. Und dann wird sich das auch für die GFL und für den deutschen Football, für den Amateur-Football auszahlen. Also ich glaube, das liegt dann auch. Inwieweit es sich für den deutschen Football lohnt, gerade in der höchsten Klasse jetzt GFL, liegt auch so ein bisschen natürlich nicht nur an den Spielern und an den Trainern, sondern auch am Verband, was der daraus macht, ne? Also
Also
das sind ja mehrere Faktoren wichtig.
ich merke halt auch, dass diese Football-Szene in Bielefeld jetzt auch sehr am Wachsen ist. Wir haben ja, halt, glaube ich, seit 10 Jahren einen Footballverein hier und wir haben mittlerweile eine Herrenmannschaft, die Regionalliga spielt, eine Damenmannschaft und halt zwei Junioren und halt auch sogar eigene Cheerleader und die jetzt sogar zur Weltmeisterschaft fahren. Also dementsprechend in Bielefeld ist der Hype schon so ein bisschen angekommen und ich glaube auch einfach, dass ihr euren Teil dazu beitragt, dass die Leute Bock darauf haben und dass die Leute auch endlich auch mal nicht nur NFL-Spiele gucken, sondern auch mal zu ihrem lokalen Verein gehen und da auch mal hingehen. Das ist ja eigentlich auch wichtig, auch mal rausgehen und sich mal so ein Fußballspiel live angucken.
Ja, das wäre wünschenswert und ich gehe mal davon aus, dass das auch passiert oder passieren wird, dass Leute sagen, ich finde das so cool, ich involviere mich jetzt auch bei meinem Heimatverein. So, das ist jetzt das dritte Jahr Ran NFL. Ich sag mal, dass die großen Sportarten in Deutschland wie Fußball kriegst du natürlich nicht, das kriegst du nicht über Nacht aus den Leuten raus. Da musst du denen vielleicht auch noch ein paar Jahre geben und dann wird Football sich im Fernsehen auch so etabliert haben, dass Leute auch sagen, Mensch, boah, die Saison, Offseason ist so lang, ich gehe jetzt mal zu den Bielefeld Bulldogs und guck mal, was da los ist. Oder ich gehe zu den Düsseldorf Panthern oder ich gehe zu den, keine Ahnung, Dresden Monarchs, Braunschweig Lions und gehe da ins Stadion und finde hier meinen GFL-Verein oder meinen deutschen Verein, den ich unterstütze. Das muss aber ein bisschen wachsen und das ist gerade dabei.
Man merkt es ja auch jetzt bei Ran NFL, dass ihr quasi auch quasi am Wachsen sind. Ihr macht jetzt nicht nur sonntags halt die Berichterstattung von den Spielen, sondern jetzt gibt es dienstags immer noch die Coach's Corner, so ein quasi Magazin mit kleinen Entertainment-Faktoren. Und ich finde, löst das so ein bisschen das ab, was du sonst auf deinem YouTube-Kanal gemacht hast, wo du ja dann immer Resümee gemacht hast, wo du die Spiele quasi resümiert hast, in Anführungsstrichen.
Ja, natürlich, weil das ist ja im Endeffekt das, was auf meinem YouTube-Kanal lief, jetzt professionell produziert und aufbereitet.
Und mit
Also,
Icke.
und mit Icke. So, insofern, das löst es so ein bisschen ab. Man guckt zurück, was ist passiert. Das Einzige, was wir nicht machen, wir gucken jetzt nicht großartig voraus, sondern wir announcen nur, welche Spiele am nächsten Sonntag kommen. Aber das, was du unter Resume kennst, das ist das als Sendung.
Und das fällt ja dann quasi, Resümee wird es wahrscheinlich nicht mehr so häufig geben oder wahrscheinlich gar
Nee,
nicht mehr geben.
wird es gar nicht mehr geben, weil ich auch nicht die Zeit habe. Ich komme ja Montag zurück aus München, muss Dienstag wieder runter nach München fliegen, komme dann Mittwoch wieder.
Ja, gut, aber.
Und muss dann den nächsten Sonntag vorbereiten. Und habe auch noch eine Familie, und eine französische Nationalmannschaft. Also das ist schon der, sag ich mal, Workload in der NFL-Saison ist schon ganz schön amtlich.
Und dementsprechend fällt ja auch dann sowas wie eine Lesereise zu deinem Buch jetzt eher erstmal noch in den nächsten Wochen eher klein aus. Es gibt 4 Termine, die ich gesehen habe, aber du hast auch schon gesagt, wenn die NFL-Saison vorbei ist, gibt es da mehr. Dann gibt es auch mehr Termine, wo die Leute dich dann quasi vor Ort zum Buch treffen können.
Ja, diese Buchtour hätte auch größer sein können, hätten auch 10 oder 12 Städte sein können. Aber wie gesagt, ich muss ja auch irgendwann mal zu Hause sein. Ich bin jetzt gefühlt von Sonntag bis Mittwoch weg. Ich komme einmal kurz zwischendurch nach Hause für eine Nacht und bin dann wieder weg am nächsten Morgen. Also, und dann, wenn ich jetzt noch die auf Lesetour bin, dann noch irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag noch was habe, ja, dann bin ich gar nicht mehr zu Hause. Und das ist dann halt auch irgendwann nicht mehr lösbar mit 2 Kindern und einem Hund und einer Frau und außer man kommt dann irgendwann nach Hause und da ist keine Frau, keine 2 Kinder mehr, weil die ausgezogen sind, weil man nie da ist. Insofern haben wir das jetzt bewusst gesagt, wir machen erstmal die Städte, die feststehen und gucken dann mal, ob wir vielleicht im November noch 1 oder 2 Termine machen, im Dezember nochmal was, gucken, wie die Zeit im Januar ist und dann nach der Saison kann man das ja auch noch machen.
Ja, vor allem, weil die Leute nach der Saison ja dann sowieso, dann ist Football erstmal aus und dann ist das Interesse ja vielleicht noch ganz anders da, sich trotzdem weiter mit Football zu beschäftigen. Also ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Genau.
Ja, genau. Lesereise und wenn ich das richtig gehört habe, hast du auch ein Hörbuch angekündigt? Wird es das wirklich geben?
Ja, ich habe ja schon angefangen damit. 1,5 Kapitel sind schon fertig. Heute fahre ich wieder ins Studio und mache noch das halbe zu Ende und dann hoffentlich noch ein, zwei. Also es ist in Arbeit. Wenn ich was verspreche, dann versuche ich das auch meistens zu
Ja,
halten.
wie du schon sagst, dein Workload ist ja schon ziemlich krass im Moment und dann noch nebenbei noch ein Hörbuch einzusprechen, das ist ja quasi dann noch mehr auf die Torte und deswegen wollte ich
Das
das nur.
ist noch mehr auf die Torte, trifft das eigentlich ganz gut.
Du hast jetzt bei Random NFL eine neue Rolle eingenommen. Du bist nicht mehr also du bist nicht nur Experte, sondern du nimmst auch moderative Elemente ein. Du bist jetzt, als dann die erste Sendung war mit Sebastian Vollmer als Experte, warst du quasi als Moderator. Ist das für dich nochmal eine neue Herausforderung, dass man sagt, man ist nicht nur Experte, sondern muss auch wirklich so durch die Sendung führen? Oder sagst du, komm, das mache ich einfach so. Läuft.
Ja, das ist natürlich was Neues. Eine andere Verantwortung auch. Es sieht ja am Fernseher, vorm Fernseher sieht es immer so leicht aus. Aber es ist nicht so leicht, wie man denkt. Da locker rüberzukommen, du kommst eigentlich nur locker und entspannt rüber, wenn du wirklich sicher bist in dem, was du da machst. Und wie gesagt, das ist nicht so einfach, wie man immer denkt. Aber ich hatte natürlich mit Frank Buschmann da 2 Jahre lang echt einen guten Lehrmeister an meiner Seite, von dem man sich eine Menge hat abgucken können. Weil der natürlich, der kann Rhönrad fahren von 10-jährigen Mädels um nachts um 12 moderieren, unvorbereitet, der kriegt das hin, der kann alles moderieren. So, ob man ihn mag oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber Frank Buschmann, es gibt nichts, was Frank Buschmann nicht kommentieren und moderieren kann. Und von dem habe ich natürlich eine Menge gelernt und mir eine Menge abgeguckt. Das hat mich eigentlich darauf jetzt vorbereitet. Insofern, aber ansonsten, wenn das Spiel losgeht, ich bin Trainer, ich bin Coach, ich gucke das Spiel, klar, ich kommentiere dann. Macht das Play-by-Play, aber ich klar, gebe ich auch meine Expertise als Football-Trainer dazu. Das wird sich nicht vermeiden lassen.
Ja, es fällt ja, diese moderativen Elemente fallen ja auch nur dazwischen auf. Wenn das Spiel läuft, ist ja quasi alles so wie vorher. Wird darüber geredet und fertig. Und du hast ja dann auch, wird ja auch mal gewechselt. Letzte Woche hast du dann mit Jan Stecker zusammen kommentiert, dann ist es ja quasi, die sind die Rollen ja wieder ein bisschen vertauscht, aber trotzdem seid ihr beide ja so in so einer gemischten Rolle. Ne,
Genau.
auch Jan Stecker ist ja, würde ich schon als Experten für den Sport bezeichnen.
Genau. Also es ist nicht mehr ganz so fest, muss es ja auch nicht sein. Man muss ja nicht immer dieses alte Schema haben, einer macht Play-by-Play und hat keine Ahnung und der andere ist Experte und hält ansonsten sein Maul. Das ist ja auch nicht immer, oder seinen Mund politisch korrekt. Muss ja nicht immer so sein. Also mal mit dem Bekannten zu brechen, kann ja auch ganz von Vorteil sein.
Schaut man da auch mal rüber nach Amerika, wie die Berichterstattung da so ist? Da ist jetzt ja in den letzten ein, zwei Wochen Tony Romo richtig durch die Decke gegangen, weil er wirklich da Playcalls gemacht hat. Das
Ja,
ist schon ziemlich cool. Und guckt man da auch mal rüber und guckt sich was ab oder sagt, nee, wir machen unser eigenes Ding?
nee, also der abgucken nicht, weil ich glaube, man muss schon seine eigene Art beibehalten, seinen eigenen Stil finden und nicht jemand anders kopieren. So, was Tony Romo da macht, ist genau das Gleiche, was ich hier in der Sendung mache. Das hatten wir auch schon öfter, dass ich gesagt habe, so, jetzt kommt der Fadeball zu Coleman. Ja, klar, ich bin Trainer und er hat lange in der NFL gespielt. Da weiß man, wenn du einen 2-Meter-Mann an der Goal-Line hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß und er steht als Slot-Receiver, dass er den Ball bekommt. So, das ist für mich als Trainer und für Tony Romo als Quarterback, der 10, 11 Jahre Starting Quarterback in der NFL war, für uns ist das kein Hexenwerk, sondern das ist das Offensichtliche. So, das, aber deshalb gibt es auch Experten, die das lange gemacht haben, um sowas halt dem Fan schon im Vorwege zu erzählen, damit man sieht, oh Mann, so beeindruckend, weil das kann ein Moderator, der den Sport nicht in der Tiefe versteht, sondern nur an der Oberfläche, gar nicht leisten. Aber wir gucken nicht darüber und versuchen jemanden zu imitieren, weil unser Klientel, wir sind hier in Deutschland, ist auch ganz anderes.
Jetzt würde ich zum Abschluss von dir gerne noch die, jetzt zum Abschluss den Tipp für den Super Bowl wissen. Wer macht's dieses Jahr? Also wen siehst du in der Favoritenrolle? Ist das nach den 2 Spieltagen schwierig zu sagen, wer da wirklich in der guten Rolle ist, aber wen siehst du vorne?
In der AFC, die AFC, ich habe ja gesagt, die AFC wird den Super Bowl Champ wieder stellen und da bleibe ich auch bei, weil in der AFC ist mit den Steelers, die Steelers sind stark, dann die Patriots, auch wenn sie das erste Spiel verloren haben, das ist mir eigentlich ziemlich egal, das war jetzt mal ein Ausrutscher. Übrigens nach seinen Ausrutschern hat er immer wieder den Super Bowl gewonnen, also die Patriots sind immer noch das Maß der Dinge, dann wen haben wir noch in der AFC? Dann haben wir natürlich ja die Steelers. Das sind so für mich die beiden Teams in der AFC. In der NFC, ja, da sind ja gerade die Dallas Cowboys böse auf die Nase gefallen. In der AFC ist da auch keiner. Die Titans könnten in der AFC vielleicht ein Geheimfavorit sein.
Starke Meinung. Also die Titans wäre jetzt das Team, was nie so auf dem Schirm gehabt hätte, weil die Cowboys waren für mich eigentlich mit einer der Top-Favoriten und sind letzte Woche, ich habe am nächsten Tag nur die Highlights geguckt und dachte, was passiert hier gerade? Aber das ist vielleicht auch schön an dem Sport, dass es halt nicht so, dass halt, wenn man einen guten Tag hat...
Das ist nicht so offensichtlich, wie man denkt. Die Denver Broncos und die Kansas City Chiefs sind auch 2-0, aber bei Denver denke ich mir halt, haben jetzt die Cowboys geschlagen, die werden in die Playoffs kommen, sind sie jetzt ein Titelaspirant? Weiß ich noch nicht. Kansas City Chiefs auch 2-0, sind sie jetzt ein Titelaspirant? Müsste ich mir einen in der AFC West aussuchen, würde ich mir die Oakland Raiders nehmen, die Tennessee Titans als Geheimfavorit und dann Pittsburgh natürlich und New England. So in der AFC, da wird schon eng. Da sehe ich eigentlich nur die Atlanta Falcons vorn und als Geheimfavorit Tampa.
Okay.
Ja, Green Bay hat wieder die üblichen Probleme, aber werden wieder kommen zum Mitte und Ende der Saison. Aber da sage ich Atlanta und Geheimfavorit Tampa.